Ah, das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich zurück und nichts im Leben ist so beständig wie die Unbeständigkeit. Eigentlich hatten wir angekündigt, dass wir letzte Woche irgendwas zur EM machen wollten, aber es ist dann nichts passiert, weil Martin dann, glaube ich, doch lieber EM gucken wollte oder woran lag's? Klär uns auf.
Ja, hatet mich, schmeißt mich von Bug. Ich glaube, ich habe dir Freitagmorgen oder Donnerstagmorgen ziemlich vom Wortlaut her genau gesagt, du, ich gucke mir jetzt lieber Spiel XY an, als den Podcast aufzunehmen. Und ich würde es immer wieder so machen. Ich hatte eine herausragende Zeit bei der EM. Ist natürlich auch Thema jetzt gleich in den kommenden 60 Minuten. Haben viel über die EM in Düsseldorf gesprochen. Und dann ist es auch noch so ein bisschen wieder mit den Fußballern in uns durchgegangen. Wir haben einen kurzen Ausblick in Richtung Liga 2 gewagt, warum Hannover 96 der haushohe Favorit auf den Aufstieg in dieser Saison ist. Und hinten raus durfte Benk noch ein bisschen von der Formel 1 erzählen.
Ja, war ein wildes Wochenende. Oh, aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, du bist jetzt auch offiziell Teil unserer Fantasy-Football-Crew. Was wird dein First-Round-Pick? Wrong Answers Only. Du darfst dir natürlich nicht in die Karten gucken lassen.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch überhaupt, ich habe einfach einen First-Round-Pick. Normal wie, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, falls du das noch nicht weißt.
Ah, okay. Also ja, beim Fantasy Football. Martin ist jetzt meiner Liga beigetreten. Da freue ich mich auch sehr drüber. Herzlich willkommen bei My Ball Zach Ertz. Ich hoffe, du hast den
Ich
Gag
habe
da
ihn
drin verstanden.
verstanden, ja.
Schön, das freut mich. Du draftest quasi im S-System, also wird eine Reihenfolge gelost oder festgelegt. Das kann man sich selbst dann irgendwie aussuchen. Und dann fängt der erste quasi an, dann sind die anderen neun dran und dann geht's aber auch wieder andersrum zurück. Also wenn du den ersten Pick hast, dann darfst du anstelle 1 und anstelle 20 wieder picken, quasi. Also das ist da dann, aber dann auch anstelle 20 und anstelle 21.
Ja,
Also.
aber warte. Ich picke einmal mein Team für die gesamte Saison. Ich dachte immer, ich picke jeden Spieltag mein Team.
Nee, du pickst.
Quasi wie beim GBT Fantasy Game.
Du pickst am Anfang der Saison einmal dein Team, so, und dann kannst du traden. Aber das ist dein Team, das sich durch die Saison tragen muss.
Aber ist das. Ich
Es ist
kenne. Ich
quasi wie
kenne.
Communio. Also es ist dann quasi wie Communio und die Kickbase und alles so in die Richtung, dass du die halt.
Digga, ich habe einfach für die falsche Liga zugesagt. Ich dachte, wir spielen so, man stellt quasi, weil also die Version von Fantasy Football kenne ich, dass du quasi jedes Wochenende vor jedem Spieltag dein Spiel, also zum einen dein Quarterback pickst, dein Running Back pickst, dann deine Offense pickst, deine Defense pickst und dein Special Team pickst und dein Kicker pickst, quasi, weißt du?
Ja.
Und dann dadurch halt immer Head-to-Head gegen deine Teammates gehst oder deine Gegner in dem Fall gehst und dann gibt's am Ende Punkte und die zählen für die Liga.
Ja, nee, so.
Aber das machen wir gar
Nee,
nicht.
also, aber so habe ich es auch tatsächlich
Perfekt.
gerade beim Fantasy Football noch nie gehört. Aber ist ja auch nicht so dramatisch, weil das ist quasi die angenehmere Variante. Dadurch hast du halt einmal am Anfang der Saison den Schmerz in deinem Kopf, dass du dir dein Team zusammensammeln musst und dann kannst du halt adjustieren. Dann kannst du einzelne Jungs anpassen. Aber nee, geht schon darum, wem du über die Saison die konstantesten Leistungen zutraust. Also da musst du vielleicht dann noch ein bisschen Hausaufgaben machen, bevor es an die Picks geht.
Ich muss ja voll reingrinden. Ich könnte dir aktuell nicht mal 20 Footballspieler sagen.
Ich kenne Leute in unserer Liga, bei denen sind es weniger. Also ist es nicht so dramatisch. Aber ja, das dann zu gegebener Zeit mehr, weil wir haben, glaube ich, noch 6 Sonntage ohne American Football. Aber ja, bis dahin kriegen wir das schon glatt gezogen. Gut, viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an!
Schiri, ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait after! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig. Und Mittwoch 17:05, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwibbelten Kölsch. Eine Folge, für die Bengt heute sogar seinen freien Tag springen lässt. Also fühlt euch geehrt, dass wir wieder zurück sind.
Ja, kannst du mal sehen. Mir ist die Frequenz in diesem Podcast so wahnsinnig wichtig, dass ich sogar an einem Off-Day mich mit dir gerne natürlich, aber auch trotzdem zusammen telefoniere. Und deswegen natürlich einmal eröffnet wie immer. Martin, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich versetze mich gerade in die Lage unserer zigfachen Hörer, die jetzt alle denken, what the fuck, warum hat er auf dem Mittwoch einen freien Tag? Was ist eigentlich bei dem schon wieder los? Ist er immer noch Student?
Ja, gut, weil ich halt Samstag und Sonntag beim Spielo-Cup unterwegs bin und da den ganzen Tag Handball kommentieren werde. Und entsprechend muss man sich dann halt auch mal an anderer Stelle so einen freien Tag zurückholen. Und bin sehr froh, dass es dann jetzt auch mal an so einem Mittwoch klappt. Ja, aber Wochentage sind für mich sowieso ein sehr wirres Konstrukt. Entscheiden nur darüber, ob man abends, wenn man von der Produktion nach Hause kommt, noch was einkaufen kann oder nicht. Also für was anderes sind Wochentage für mich tatsächlich in der letzten Zeit sehr, sehr irrelevant geworden. Ist das bei dir anders?
Boah, jetzt über die EM würde ich das, glaube ich, teilen. Aber es ist natürlich dann bist du in diesem Turnierrhythmus und dann geht es quasi, also denkst du nicht nach Wochentagen, sondern ja eher nach Spielrunde. Okay, heute ist Achtelfinale.
Ja, Martin ist leider im Viertelfinale raus, deswegen war für ihn dann am Samstag Schluss.
Nee, Martin ist, also rein theoretisch bin ich ja mit meinen persönlichen Aktien schon in der ersten Runde raus. Mhm. Und aber hab deswegen jetzt auch nicht in Samstagen und Sonntagen gedacht. Deswegen an sich fühle ich's. Ich muss aber sagen, seitdem ich jetzt oder ich war jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass ich ja noch unimäßig gebunden war, wo Wochentage ja durchaus noch von Bedeutung sind, bin ich schon in einem normalen Rhythmus gewesen, was die Wochentage angeht.
Ah ja, das kriegen wir noch raus, wenn du dann irgendwann mal tatsächlich in Düsseldorf wohnen solltest. Wie steht's denn aktuell eigentlich um deine Wohnsituation? Also gib mal so eine kleine Perspektive. Was ist gerade dein Midterm-Ziel? Kannst du da auch überhaupt irgendwas sagen?
Ich kann so ein bisschen was sagen, weil jetzt die letzten Tage doch nochmal eine weitere Option aufgegangen ist. Also die Long-Term-Variante oder die Mid-Term-Variante ist auf jeden Fall ab Oktober in Düsseldorf. In welcher Art und Weise, das steht noch nicht ganz fest. Aber also hier, wenn jemand von euch eine Wohnung für mich hat, dann meldet euch gerne.
Gut, die schlechten Witze spare ich mir dann jetzt mal an der Stelle. Die erzähle ich dann mal wann anders. Aber das ist ja auch...
Ich bin natürlich in mehrerlei Hinsicht neidisch auf dich, aber auf deine Wohnung, das habe ich dir ja schon mal gesagt, bin ich schon extrem neidisch. Da hast du halt schon einen extrem guten Pick gemacht.
Ja, ich hatte halt echt viel Glück, so, das muss man dann einfach sagen. Also das gehört in so einer Wohnungssuche ja auch leider einfach dazu, dass man an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit ist. Und war dann aber auch relativ normal, in Anführungsstrichen, gefunden. So über die klassischen verdächtigen Anbieter, da findet man dann ja doch gelegentlich mal auch ein Wohnungsangebot. Und bei mir hat es dann glücklich geklappt. Oktober wird dann ja auch so die Zeit sein, wo wir mit Spontan ja auch umziehen. Ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist, aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass wir innerhalb Düsseldorfs umziehen. Und für mich ändert sich dadurch mein Arbeitsweg von 12 Minuten Radfahren auf 9 Minuten Radfahren. Von daher ist auch da das Glück auf meiner Seite gewesen tatsächlich.
Ja, also genau deswegen, ich suche schon natürlich jetzt im Umkreis des neuen Office-Platzes, aber ich muss auch sagen, ich schiebe die Suche aktuell noch so ein bisschen vor mir her. Also ich gucke schon einmal pro Tag gerade rein, aber ohne mir jetzt irgendwie hier die Premium-Variante von dem allseits bekannten Wohnungsgesuch zu holen, werde das wahrscheinlich jetzt aber auch noch machen für die nächsten Monate und mich dann da jetzt mal ein bisschen eher dranhängen. Aktuell schiebe ich es schon noch ein bisschen vor mir her, auch weil ich, also ist ja auch kein Geheimnis, aktuell, ja, auch wenn es ja wahrscheinlich ein anderer guter Spontan-Kollege auch bald nach Düsseldorf zieht, der ist schon ein bisschen weiter, was die Wohnungssuche angeht. Und der hat es quasi auch ohne Premium-Account gemacht. Hast du deine auch über den normalen Weg gefunden oder bist du quasi auch in die Abo-Falle getappt?
Nee, musste ich zum Glück nicht. Also ja, okay. Gut, es ist ja auch, was heißt Abo-Falle, ne? Also das ist häufig dann so, dass du dann irgendwie für 3 Monate gebunden bist und dann 30 Euro im Monat zahlen musst, mindestens mal. Auf der anderen Seite sind das dann halt 90 Euro, wenn sich das wirklich lohnt für dich und du dann eine Wohnung findest, wo du dann auch mal länger als ein Jahr wohnen bleiben willst. Dann egalisiert sich das, glaube ich, relativ schnell und vor allem erspart einem auch eine Menge Stress. Aber klar, also 90 Euro sind am Ende auch noch dann schon sehr viel Geld, die man dann auch gut anders investieren kann.
Ey, apropos Geld anders investieren, das wollte ich auch noch gerade mit dir noch besprechen. Ich war gerade noch einmal schnell einkaufen, weil du mir gesagt hast, okay, machen wir 17 Uhr. Und ich bin ja ein großer Beerenverfechter. Also seien es Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren. Ich gebe da im Sommer auch schon gerne Geld aus und also esse die auch einfach unfassbar gerne. Im Winter ist es dann meistens die eingefrorene Variante, die natürlich auch deutlich preiswerter ist. Und habe jetzt heute gemerkt, so, also natürlich ist es jetzt nicht heute so mein erster Tag gewesen, aber gerade nochmal im Lidl gewesen. und gemerkt, ey, das, also die Bärensaison, auch wenn der Sommer noch nicht mal richtig angefangen hat in Deutschland, ist gefühlt leider schon wieder zu Ende. Das ist wirklich...
Ja. Also gerade die Erdbeerensaison, die ist ja auch deutlich kürzer als einem lieb ist, ne? Also ich glaube, es gibt so zwei gute Wochen, wo tatsächlich Erdbeeren mal günstig sind und alles darüber hinaus, ja, mein Gott, da musst du dann halt mindestens mal deine 3-4 Euro dann auch pro Kilo zahlen und im August ist die dann aber auch schon lang vorbei. Also ich glaube, so Mitte Mai hast du die High Peak Season, zumindest mal für Erdbeeren. Andere Beeren kann ich dir jetzt ehrlicherweise gar keine Einschätzung zu geben, weil ich nie Beeren kaufe. Also deswegen sehe ich auch nicht so jacked aus wie du. Aber
das ist krass. Aber weil du sie nicht magst oder weil du sagst, ey, dafür will ich jetzt keine 2,50 ausgeben für so ein paar Beeren?
Es passt nicht in meine Essensroutine. Also ich bin noch ein klassischer Brotfrühstücker. Du isst ja häufig dann morgens sehr viel Haferflocken mit irgendwelchem Scheiß dann mit dabei.
Ja, mit Beeren.
So, da kommen dann Beeren halt am ehesten zum Einsatz. Ich habe dann so alle 2 Jahre mal die Phase, wo ich mir denke, so, jetzt mal weniger Weizen, jetzt mal Haferflocken und dann irgendwas zum Frühstück. Ja, nach 2 Wochen sind die Himbeeren dann schlecht und dann habe ich auch keinen Bock mehr, da hole ich mir wieder ein Toastbrot. Aber ist für mich auch vollkommen fein. Deswegen, ich habe wenig relevante Beerentags. Aber was ich da tatsächlich ganz spannend finde, ist das nicht bei Beeren auch so, dass theoretisch die eingefrorene Variante sogar mehr Vitamine und all so einen Scheiß hat, weil das relativ direkt nach der Ernte eingefroren wird?
Ne, ich weiß nicht, ich glaube, also wenn du sie jetzt frisch irgendwie vom Bauern oder vom Biohof oder so holst, dann sind die frischen Beeren immer noch die besseren. Aber ich glaube, also es ist ja früher quasi schon auch so ein Ding gewesen, dass man gedacht hat, okay, irgendwie Tiefkühlware ist nicht so dolle. Und das ist ja mittlerweile so widerlegt, weil das ist genauso, wie du sagst. Also sie werden quasi ja sofort frisch eingefroren und deswegen werden die ganzen frischen Vitamine quasi auch mit eingefroren. Also sie sind jetzt nicht so viel ungesünder, wie man eigentlich denkt. Und deswegen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel heute wieder das erste Mal gefrorene Beeren gekauft, nach jetzt den letzten Monaten quasi immer wieder frische Beeren.
Das tut weh am 6. August, oder?
Ja. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich noch nicht bereit dazu. Weil das ist ja auch gleich die Überleitung zur EM. Wir sind ja leider so ein bisschen vom Winde verweht gewesen. Oder die EM ist wortwörtlich ins Wasser gefallen, hat Jonathan vor einem anderen Podcast gesagt. Und jetzt wird es ja gerade wieder schöner. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist heute wieder der erste so richtig warme Tag. Und sollte es, glaube ich, auch nochmal der Sommer quasi den zweiten Anlauf nehmen. Und deswegen fühlt sich mein Bärenabschied einfach irgendwie, fühlt sich falsch an. Es hat sich verfrüht angefühlt.
Ja, also wirklich, du mit deinen Bären. Aber ist okay. Ja, bei uns ist, also ich glaube, es zieht sich hier noch 2-3 Tage. Richtung Wochenende soll es dann tatsächlich auch ganz warm werden und auch mal wieder halbwegs schön. Aber ja, ansonsten ist der Sommer echt leider wirklich durchwachsen. Also ich versuche immer, den deutschen Sommer so gut zu verteidigen, wie es nur irgend geht. Aber das fällt dieses Jahr schon echt schwer, ne? Also wir hatten 2-3 gute Wochen, die aber auch verteilt waren. Witzigerweise häufig, wenn wir GBT haben. Also häufig, wenn
immer, wenn wir GBT hatten.
Ja, Hamburg hat, glaube ich, ein bisschen verkauft.
Aber für Hamburger Verhältnisse lasse ich das immer noch als gutes Wetter zählen.
Ja, fair. Nee, aber also alles abseits davon und auch auf den GBT-Stops, ne? Also da waren ja mal 3, 4, 5 Tage jetzt über den gesamten Sommer dabei, die echt heiß waren, die echt warm waren, aber alles andere war ja auch sehr erträglich und da konntest du ja auch sehr entspannt im Publikum dann Beachvolleyball schauen. Ja, es ist schon ein seltsamer Sommer leider. Also wenn man Wärme haben will, dann muss man dieses Jahr tatsächlich mal raus aus Deutschland.
Ne. Das ist wahrscheinlich so. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, das in Anführungszeichen schlechte Wetter hat mir jetzt nicht irgendwie oder hat mich jetzt nicht irgendwie negativ beeinflusst. Ich hatte trotzdem eine sehr, sehr schöne EM-Experience. Muss auch nochmal sagen, ey, Hut ab an alle, die gerade dann Donnerstag, Freitag sich da auch dafür entschieden haben, da zu bleiben. Weil das muss ich nochmal sagen, ich kann mich gerade an das Spiel Freitagabend von Paul und Louis erinnern, um jetzt so ein bisschen die Brücke dann auch Richtung EM zu schlagen. Es sind wenig gegangen. Ja. Also die Leute waren durchaus committed und haben gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein besonderes Wochenende und dann lassen wir uns jetzt von dem Wetter auch irgendwie nicht die Laune verderben, weil das hätte man schon durchaus machen können. Es war jetzt ja nicht so, dass es irgendwie mal so ein bisschen genieselt hat, sondern es hat einfach schon phasenweise wirklich stark geregnet. Es war kalt, es war nass und du bist jetzt auch nicht irgendwie in den nächsten Stunden sofort wieder trocken geworden. Das hat mich jetzt nicht überrascht, aber ich fand es geil, dass die Leute das quasi trotzdem angenommen haben und gesagt haben, ey, okay, das Wetter kann uns jetzt an dem Wochenende nichts.
Ja, finde ich auch vor allem erwähnens- und lobenswert. Also, dass die Leute da echt gesagt haben, ja, mein Gott, dann machen wir das halt einfach jetzt trotzdem zu unserer EM. Also, dann machen wir das zum besten Event, was wir da irgendwie rausziehen können. Und ich glaube, dem DVV hat hat dieser Regen ja auch zum Most Viral Post of All Time irgendwie verholfen. Die hatten ja einmal so ein Video gepostet vom Wasserfall, wie er die Treppe runterfließt. Wir hatten halt plötzlich mal einfach Niagara-Fälle in Düsseldorf und das ist doch auch was Cooles, dass es dann 3.500 Menschen on Venue genauso beobachten konnten. Ja, ist natürlich schade gewesen, aber ja, war schon sehr bemerkenswert. Gut, aber auf der anderen Seite, was bleibt dir auch übrig, ne? Also alle Leute waren auch hervorragend vorbereitet. Da war keiner irgendwie ohne Regenponcho. Manche hatten auch einen Regenschirm dabei. Ein, zwei Leute sogar mit einem durchsichtigen Regenschirm, damit sie die Leute hinter einem nicht abfacken. Das fand ich sehr geil. Also wirklich, wenn man dann schon sagt, Regenschirm, yo, dann hol dir einen Transparenten für 4 Euro und dann kannst du da halt durchgucken. Finde ich für Events eigentlich eine stabile Lösung. Brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber unterhalten, ne? Wenn du dann durch 5 transparente Regenschirme durchguckst, dass es dann irgendwann auch seinen Effekt verliert. Aber ja, alles in allem hat das Wetter dem Event keinen Abriss getan und ich glaube, jeder, der dann trotzdem nach Düsseldorf gekommen ist und seine Tickets wahrgenommen hat, der hat das zu keiner Sekunde bereut.
Das ist geil, weil du es gerade gesagt hast, ich gucke gerade nochmal drauf, aber natürlich das viralste Video und wir werden gleich noch ein bisschen aufs Sportliche eingehen. Ich fand, das Finale war das beste Beachvolleyball-Spiel, was ich je live gesehen habe. Also es waren auch genug sportliche Aspekte da, die durchaus auch so auf Social Media hätten funktionieren können. Das viralste Video ist natürlich die Regenparty Freitagabend. Ja. Also dafür ist das Wetter dann immerhin auch gut gewesen, vor allem, weil du die Niagara-Fälle gerade angesprochen hast, wie es da quasi einmal runtergerasselt ist. Das ist ja quasi schon so ein halber Bach gewesen. Was ich mir dann so gefragt habe, ist halt, wer hat das irgendwann mal abgenommen? Mhm. Also in welchen, vor allem wir sind in Deutschland, da muss ja irgendwie alles irgendwie genormt sein, in welchen Bedingungen stand das drin, wenn es da mal regnet, dass da sich plötzlich einfach ein Fluss entwickeln darf?
Ja, also das ist halt wirklich komplett heftig, ne? Also ich glaube, unsere Drainage war damit auch ein bisschen überfordert. So, da wusste das Event-Team erstmal nicht, okay, gut, was machen wir da jetzt? Weil das sammelt sich dann natürlich auch in der Schüssel, ne? Also das fließt ja alles dann irgendwie runter Richtung Center Court und da musst du dann erstmal mit umgehen können. Aber ja, ich weiß auch nicht, aus welchen Jahren der Rochus-Club noch kommt und wie damals die DIN-Norm für Treppen- und Drainagesysteme war. Aber es war schon beeindruckend auf jeden Fall zu sehen, dass diese Wassermassen da auf jeden Fall mal ein bisschen überflutet haben. Aber auf der anderen Seite muss ja auch immer noch erwähnt sein, es gibt auch da in Deutschland noch wahnsinnig viele andere Orte, die deutlich schlimmer betroffen waren vom Regen. Also der Rochus-Club natürlich hat viel abbekommen, aber ich glaube jetzt gerade so die letzten Wochen in Süddeutschland rund um München haben nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen da auch noch alles okay und da ist es dann auch mal in Ordnung, wenn eine Drainage mit Sturzfluten dann plötzlich überfordert ist.
Ja, wie fandest du die Event-Location? Weil ich fand, also ich habe mir gerade am Anfang, als ich jetzt gehört habe, okay, Tennisclub, habe ich mir auf den ersten Blick, glaube ich, wie viele nicht so wirklich was drunter vorstellen können, wie man da jetzt eine Beachvolleyball-EM ausrichtet. Und als ich dann auch die ersten Bilder gesehen habe, quasi dann noch unbestuhlt und quasi noch mit einem Hartplatz in der Mitte, wie gesagt, hat es so für mich am Anfang so ein bisschen sehr viel Vorstellungskraft gebraucht, mich da irgendwie reinzudenken. Aber ich muss sagen, ich war echt sehr, sehr positiv überrascht. Du warst ja auch schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, du warst voll im Prozess des Entstehens drin, hast auch selber ein bisschen mit angepackt. Ich habe es ja quasi nur von der Ferne begutachtet über Social Media und war dann quasi Mittwoch das erste Mal da und
du wärst mir schon so gerne oha. Beim Aufbau dabei gewesen.
Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich war auf jeden Fall durchaus beeindruckt und überrascht, also was man aus diesem Venue rausgezaubert hat.
Ja, und da kommt es bei mir halt auch her, dass ich dann wenig überrascht war, dass es da funktionieren konnte. Ne? Also weil ich da auch alles gesehen habe von, okay, wie sieht's denn komplett plain aus, wenn hier vielleicht gerade mal 5 Berge Sand liegen, aber noch nichts irgendwie bebandet, bestuhlt oder überhaupt besandet ist. Dahingehend, ja, konnte ich es mir im Laufe schon vorstellen. Das Einzige, was für mich halt so ein bisschen der Stirnrunzler war so, es ist schon weit außerhalb. Also die Leute müssen da schon dann irgendwie hinkommen, aber das hat ja funktioniert. Also von den Hotels gab es Shuttles. Wenn man für die Europameisterschaft extra nach Düsseldorf kommt, dann konnte man sich da halt auch nach entsprechend gut gelegenen Airbnbs und Hotels umschauen. Und ich glaube, dass es da, wenn man früh unterwegs war natürlich, auch noch relativ preisgünstige Alternativen gab. Und dahingehend grundsätzlich gelungen. Also es ist natürlich trotzdem dann immer mal die Frage zu stellen, okay, ist es jetzt der optimale Ort? Aber ich finde, wir haben auf jeden Fall das Optimale draus gemacht und bin am Ende auch sehr angetan davon, wie das Eventgelände dann auch aussah, wie es von den Leuten angenommen wurde. Und gerade der Center Court mit diesem Hexenkessel drumherum, der macht halt einfach Bock, ne? So, wenn es dann wirklich mal rundum bestuhlt ist und du unten einfach diese Hölle West hast, wenn du so möchtest, dann macht das da schon echt, glaube ich, eine Menge Bock drin, Beachvolleyball zu zocken.
Gerade weil auch die Crowd funktioniert hat. Also ich finde, Mittwoch, Donnerstag haben sie noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, was aber auch mit dem Publikum, glaube ich, zusammenhing, weil Mittwoch, Donnerstag, was man so gehört hat, da gingen auch viele Freikarten irgendwie nochmal in Richtung des Tennisclubs und dann waren vielleicht da eher so ein bisschen die Zuschauer vor Ort, die so gesagt haben, okay, guck mal, jetzt kannst du hier für einen Zehner ein bisschen Beachvolleyball-EM gucken und dann am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, dann wirklich diejenigen, die eben auch voll fürs Event da waren. Und dann muss ich auch sagen, ich fand Samstag, Sonntag von der Crowd her, gerade bei den deutschen Spielen, echt geil. Also muss ich, glaube ich, auch für die Spieler, und das haben ja auch viele so rückgemeldet, richtig geil angefühlt haben, dass du da dann quasi auch wirklich mit Deutschland-Sprechchören, mit Namen-Sprechchören durchgepusht worden bist. Und ich hatte, das habe ich auch schon vorhin erzählt, ich hatte als Fan, und ich war ja quasi also nicht als Arbeitender, sondern wirklich einfach als Zuschauer da, ich hatte eine richtig gute Zeit. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, einfach mal anzufeuern, Fan zu sein, die Jungs und Mädels da irgendwie zu pushen, mit aber dann natürlich auch 4000 anderen. Und das hatte, also habe ich mir natürlich schon irgendwie so gewünscht und erhofft, dass man den Spirit da irgendwie hinkriegt, aber als man dann das wirklich gesehen hat, gerade dann Samstag, Sonntag, das fand ich echt extrem cool.
Ja, safe. Also ich hatte am Mittwoch halt auch noch das Gefühl, okay, gut, da geht noch was, also da ist auf jeden Fall schon noch eine Menge Luft nach oben, aber alle Leute, mit denen du Mittwoch gesprochen hast, die haben ja schon gesagt, wow, boah, ey, die Crowd hier, das ist ja schon alles richtig heftig. Und da dachte ich mir, okay, gut, also wenn das die EM-Verhältnisse sind, dass wir uns über das Mittwochspublikum schon sehr freuen, dann macht Düsseldorf einen Top-Job. Also dann ist Düsseldorf sehr motiviert. Und ich fand die Stimmung am Mittwoch auch schon gut. Also ich fand es auch schon wirklich noch nicht so verkehrt. Sehr viele Leute, die ja auch von weit angereist sind, ne? Also dass die Leute da dann wirklich aus Schweden, aus den Niederlanden, aus sonst woher extra nach Düsseldorf angereist kommen, zeigt auch einfach die Dedication und das Herzblut, die auch international für diesen Sport dann aufgebracht werden. Und muss auch sagen, Samstag und Sonntag haben dann nochmal sehr performt und da haben sich die Düsseldorfer nicht lumpen lassen und eine schöne Volleyballparty gefeiert.
Also und auch, und das gehört zur Volleyball-Party immer dazu, natürlich, sie haben dem Wetter getrotzt, aber ich fand die Spiele am Sonntag, gerade am Sonntag, haben dann auch schon sehr, sehr gegönnt. Also wir können über beide Finalspiele reden. Ich fand das Damenfinale rein von der Dramaturgie, wenn man mal nur das Spiel nimmt, die Namen rausnimmt, ist das natürlich episch gewesen mit den Ukrainerinnen, die so ein bisschen als, na, Dark Horse geht so weit, weil sie davor auch schon das Challenger gewonnen haben, aber niemand hatte die auf der Rechnung. Ja. Dann sind die 19-14 vorne im ersten Satz, verlieren den noch gegen die Franzosen und gehen dann doch nochmal irgendwie against all odds durch bis zum Titel. Natürlich auch einfach mit der Storyline Ukraine, mit dem Krieg im eigenen Land. Das war natürlich extrem, extrem emotional. Und dann kommt auf 17-15 das letzte Spiel des Turniers, kommt wirklich Arman Helwig gegen Molsorum. Und das habe ich auch nicht gewusst. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass die beiden wirklich um den Titel gegeneinander gespielt haben. Also um den großen Titel im Finale gegeneinander gespielt haben. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie viel du von dem Spiel mitbekommen hast. Das war, also, es war wirklich glorreich, spektakulär. Es hat so viel Spaß gemacht, sich das einfach da eine Stunde zu geben und denen einfach da allen beim Beachvolleyballspielen zuzusehen.
Ja, also ich habe generell wenig vom Turnier gesehen, aber am Finaltag war ich dann vor Ort und dann natürlich werde ich mir auch das Finale geben. Und da kann ich jetzt auch die Hosen runterlassen. Es war das erste Spiel, was ich von beiden Teams so wirklich über die volle Distanz gesehen habe. Weil als Elas Wickler gegen Arman Helwig im Olympiafinale gespielt haben, da hatten wir ja parallel GBT in Kühlungsborn. So, und da lag der Fokus halt auch einfach noch irgendwo anders, dass ich da noch nicht damals nur kurze 40 Minuten und nicht die volle Stunde Beachvolleyball gucken konnte, die Schweden dann auch begutachten konnte und habe da dann jetzt halt wirklich das erste Mal überhaupt gesehen, krass, was sind das eigentlich für Baller und was ist das nochmal für ein ganz, ganz anderes Niveau als, was wir Woche ein, Woche aus auf der German Beach Tour dann auch zu sehen bekommen. Meine Fresse, hat Anders Mohlen Aufschlag, Alter. Also, das habe ich wirklich so noch nicht gewusst, dass der Typ die Dinger da mit 200 km/h übers Netz knallt. Ja, das hat alleine schon richtig Spaß gemacht. Aber auch die Schweden in der Defense brutal stark gewesen. Und alles in allem war es ein Finale, was eine Europameisterschaft würdig war. Also, gerade wenn du mir jetzt sagst, die haben vorher noch nie einen großen Titel gegeneinander ausgespielt. Das löst bei mir schon Verwunderung aus.
Ja, weil es dann halt irgendwie immer vom Baum her mal nicht geklappt hat und oder sich dann irgendjemand dann wieder doch ein Schnippchen geschlagen hat, gerade bei der, also 2024 in Paris, wäre es ja dann auch schon irgendwie das Traumfinale gewesen, aber dann verlieren die Norweger eben gegen Elas Vikler im Halbfinale, zum Glück. Und deswegen ging es jetzt halt das erste Mal so wirklich um einen internationalen Titel bei so einer EM, WM oder Olympia. Und dann muss ich, finde ich, auch sagen, ich dachte eigentlich die ganze Zeit, die Schweden gewinnt. Und also ich verstehe es auch immer noch nicht, wie Norwegen das dann hinten rauszieht, weil du hast gerade schon gesagt, also herzlich willkommen, du hast Anders Mohl, den besten Beachvolleyballer der Welt, jetzt das erste Mal live gesehen. Das war unfassbar, ich verstehe, was du meinst mit dem Aufschlag. Dass Christian Sorum am Ende zwei Asse bei 12-11 und 13-11 im dritten Satz macht, passiert eigentlich nicht. So, da habe ich mich echt so ein bisschen gewundert, habe mich auch echt geärgert, weil ich schon so ein bisschen mit den Schweden mitgeroutet habe, weil ich die einfach geil finde. Ich liebe David Aumann, Mann. Ich finde den in der Defense einfach so unfassbar spektakulär. Und es war ja auch irgendwie, wenn man ehrlich ist, so ein kleines Generationenduell, ne? Weil die Norweger quasi eigentlich jetzt schon über die letzten Jahre so das Nonplusultra, die Schweden auf dem aufstrebenden Ast. Jetzt seit dem Olympiasieg müssen die eh niemandem mehr was beweisen. Aber gab durchaus, glaube ich, schon einige, die gesagt haben, okay, vielleicht ist das jetzt auch schon die Wachablösung. Und ich glaube, für die generelle Beachvolleyball-Landschaft ist das jetzt auch gar nicht so verkehrt, dass die Norweger hier auch schon mal nochmal gesagt haben, schön und gut, dass ihr da seid, das freut uns, aber wir sind schon auch noch irgendwie in der Weltspitze ganz, ganz oben.
Ja, und das haben sie, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Also generell war das Beachvolleyball auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Und ich glaube auch, dass sollten da irgendwelche Tennisfans, die eigentlich nur am Sonntag im Rochus-Club waren, um ein bisschen zu zocken und dann gesehen haben, hier wird ja ein bisschen Beachvolleyball gespielt, da mal vorbeigeschaut haben, die werden begeistert gewesen sein von dem, was da passiert ist. Auch die Crowd da natürlich komplett am Start gewesen. Ich konnte nicht mal sagen, wer da Fanliebling war, wer da Fan-Favorite war, aber es war am Ende auch vollkommen egal, weil da ging es halt echt einfach nur noch darum, okay, Alter, die ballern sich hier die Bälle um die Ohren, wie wir das so alle noch nie live gesehen haben, das müssen wir einfach supporten und feiern und da wurde jeder wirklich auf beiden Seiten gefeiert. Was mich noch sehr beeindruckt hat, war das Clap-Game der Schweden. Also, dass sie drei unterschiedliche Claps haben, einen für einen Killblock, einen für einen Aufschlag und einen für Regular, also für einen Ass natürlich, das war wirklich stark. Da haben wir Nachholbedarf in Deutschland.
Ja, ich sag auch weiterhin, als Gegner kommst du dir. Also ich bin mal gespannt, wer sich auf der GBT traut, weil natürlich musst du das dann irgendwie adaptieren, aber stell dir vor, machst einen Ass und dann springt das gegnerische Team da drüben noch irgendwie hin und her und also klappt sich da einen zurecht.
Ja, also, auch mal wieder Typen auf der GBT. Es gibt keine Typen mehr.
Auch mal wieder Typen. Ja, auch mal wieder neue Typen oder Typinnen auf der GWT etablieren. Also ich bin offen dafür, mach das gerne.
Ja.
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere dumme Blick dann von drüben kommt. Aber ja, einfach mal etablieren, einfach mal vorschlagen.
Dumme
so
Blicke.
Chenoa würde ich das vorschlagen.
Safe, soll sie machen. Und ich meine, dumme Blicke, dann provozierst du im Zweifel eine rote Karte von der Gegenüberseite. Also das haben wir ja schon an anderer Stelle gesehen.
Ja, lass einmal, schnell vermacht. Wir müssen jetzt nicht super detailliert drauf eingehen, mache ich heute einmal quasi Querverweis. Wir haben beim Sidecourt-Kommentar wirklich detailliert über die einzelnen deutschen Teams gesprochen. Am Ende eine Medaille für Müller-Tillmann. Medaille ist immer geil. Da kannst du schon kein schlechtes Turnier gespielt haben. Gerade das Halbfinale war halt extrem bitter, wo sie dann einmal wahrscheinlich eines ihrer schlechtesten Saisonspiele machen. Bei den Franzosen funktioniert alles. Ja. Aber für die hat es mich extrem gefreut, dass es dann quasi Sonntag irgendwie doch nochmal versöhnlich zu Ende ging. Gerade ja natürlich auch als amtierender Europameister, sich da dann quasi doch nochmal mit einer Medaille zu verabschieden. Und ansonsten finde ich, es war eine solide, es war eine gute EM, es war keine überragende, es war keine sehr gute EM, aber es war auch keine schlechte EM, nachdem ich da jetzt schon wieder ein, zwei auch im Discord oder generell, was so das Social-Media-Echo wahrgenommen habe, wo schon ein, zwei, finde ich, auch ein bisschen zu dolle draufgehauen haben. Ich finde, mein Gott, am Ende Medaille, Elas Vikler im Viertelfinale mit einem obviously nicht fitten Clemens Vikler. Das ist schon in Ordnung gewesen in meinen Augen.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn du am Ende mit 13 Teams ins Rennen gehst und da in Anführungsstrichen nur eine Medaille rauskommt, dann sorgt das natürlich auf der einen oder anderen Seite für Stirnrunzeln. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das alles Teams sind, die regelmäßig um internationale Medaillen auf dem absoluten Topklasse-Niveau kämpfen. So, da ist halt einfach noch ein bisschen Luft nach oben, da ist noch Entwicklungspotenzial und das hat die Europameisterschaft halt auch gezeigt. Ich finde es auch wirklich nicht dramatisch. Für einige Teams war es sehr, sehr geil, dass die sich da dann auch mal zeigen konnten, dass sie die Erfahrung einer Europameisterschaft dann auch mit einsammeln konnten. Da denke ich vor allem halt an die jungen Teams in Richtung Lorenz Rietschel, in Richtung Chris Reformat. Also da waren es halt auch schon...
Einmal kurz ja, zu Lorenz Rietschel, weil ich komm, das vorhin gesehen habe. Der Funfact bei Lorenz Rietschel ist, die haben also natürlich auch eine taffe Gruppe gehabt. Mein Gott, also verlierst da gegen Borussia Schweiner, gegen die Weltmeister und dann eben gegen die Schweizer, die aktuell auch einfach das Master, also die richtig, richtig gut spielen. Lorenz Rietschel-Rate haben, glaube ich, in beiden Spielen zusammen insgesamt, boah, jetzt nagel mich nicht auf die gesamte Zahl, aber ich glaube 53 Minuten Beachvolleyball gespielt. Oh Gott. Über 4 Sätze.
Das ist schon tough. Also das ist wirklich tough.
Das ist tough, mein Gott. Ja. Aber ich glaube, die beiden können da mittlerweile auch drüber schmunzeln.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber mein Gott, ne, also da bist du dann halt auch einfach mal mit ein bisschen Lospech versehen und dann lernst du. Dann sind es Erfahrungen, die du für die zukünftigen Turniere mitnimmst. Ja, deswegen alles halb so dramatisch. Ich finde auch, die deutschen Teams haben eigentlich eine soweit okaye Performance abgeliefert. Ich finde auch nicht, dass es eine sehr gute bis gute Europameisterschaft war, aber auf solide bis okay kann man sich, glaube ich, einigen.
Ja, und also für eine sehr gute EM, und da waren wir nicht so weit davon entfernt, wir hätten halt ein, zwei Ausrutscher oder Ausreißer nach oben noch gebraucht, weil du guckst drauf, viele jetzt eben dann auch knapp irgendwie im Achtelfinale rausgegangen, gerade bei den Damen, Ittlinger Grüne dritten Satz verloren, Bock Lippmann dritten Satz verloren, natürlich dann auch gegen die späteren Turniersieger, bei den Herren genauso. Also Elas Wickler laufen dann eben im Viertelfinale auf Arman Hellwig, das ist ein Stopper. Paul und Louis laufen auf Börmans de Groot, das ist aktuell bei dem Niveau einfach auch ein Stopper. Deswegen hättest du vielleicht auch ein bisschen mehr Losglück einfach mit dem Baum haben müssen, um dann mal wirklich noch einen tiefen Run zu haben. Den gab's nicht und ich glaube, deswegen können wir aber alle trotzdem, also sollten wir nicht den Fehler machen, nur auf Ergebnisse zu gucken und sagen, wir sind mit 13 Teams angetreten, beziehungsweise jetzt auch noch mit 12, weil ja die Melli und Lea-Sache da auch noch reingeschallert hat, da ist nur eine Medaille und nur zweimal Viertelfinale, sondern ich glaube, dass man da schon, das werden die ganzen Verantwortlichen auch machen, bin ich mir sicher, da einen guten und detaillierten Blick auf diese EM werfen. Und der wird dann nicht so negativ sein.
Wahrscheinlich schon. Das denke ich auch. Und in dem Sinne kann man dann auch sagen, GGs, schön, dass die ganzen deutschen Teams dabei waren. Es war ein Hauch von GBT-Flair, der dann auch Mitte August nochmal durch Düsseldorf durchgeschwungen ist und hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Yes, finde ich gut. So, wir drücken heute ein bisschen auf die Tube, weil Bank dann, wie gesagt, an seinem freien Tag auch gerne einen freien Abend bekommt. Lass uns kurz einmal zweite Liga machen. Ich weiß, ja, wir fangen langsam wieder an mit Fußball, aber es geht wieder los. Mich hat es tatsächlich am Freitagabend nicht vor den Fernseher gezogen. Ich hatte Besseres zu tun, habe mir aber dann trotzdem relativ viel Highlight-Material von vielen Spielen angeguckt, weil ich einfach diese zweite Liga in diesem Jahr durchaus... es ist bei far nicht die beste zweite Liga aller Zeiten, ja, wie wahrscheinlich jetzt wieder jegliche Fernsehanbieter werben. Dafür fehlen die ganz, ganz großen Namen und trotzdem, ach, mich kriegt das irgendwie. Und ich bin gespannt, wie sehr es dich kriegt, weil wenn man mal so den ganzen Calcio Berlins und wie sie nicht alle heißen trauen, dann bist du ja Fan vom Aufstiegsfavoriten Nummer 1 in dieser Saison.
Boah, ich nehme wahr, dass wir Aufstiegsfavorit Nummer 2 sind. Also,
neben der Hertha.
Ja, genau. Ich vernehme unverhältnismäßig viel Hertha BSC. Wirklich unverhältnismäßig. Leute, habt ihr die letzte Saison von Hertha gesehen? Also, ich habe nicht ganz so viel Transfermarkt auch verfolgt diesen Sommer. Ich habe es schon zu Genüge erwähnt. Ich brauchte auch einfach ein bisschen Fußballpause. Aber das ist halt auch wirklich so, wenn du dann am Ende da Hertha BSC auf dem Platz stehen hast, dann bekommst du sehr häufig auch Hertha BSC. Und das haben sie dann am Freitagabend auch schon zu spüren bekommen. Weil auch Schalke 04 sagt man durchaus eine schwere Saison nach. Da gibt es den einen oder anderen Experten, der die, ich sag mal, Tabellenregion 14 abwärts sieht. Aber das muss ich jetzt halt einfach noch zeigen, das muss ich noch beweisen. Ist natürlich trotzdem ein sehr namhaftes Spiel, mit dem dann so eine Zweitligasaison dann auch losgeht, mit Schalke gegen Hertha. Und das freut mich für die Zweitligasaison sehr. Ich finde allerdings, sie ist unvorhersehbar wie nie. Also ich finde die Aufsteiger auch extrem stark. Und dass Hannover so gelobt wird, liegt auch viel daran, dass wir halt 35 Neuzugänge haben. Der eine ein bisschen namhafter als der andere. So, und ja, daraus muss ich auch erstmal eine Truppe formen, ne? Das ist kein No-Brainer, dass das von jetzt auf gleich funktioniert. Und ich habe auch aus den letzten Jahren gelernt, dass selbst wenn wir eine gute Hinrunde spielen sollten, das noch lange kein Garantiemerkmal ist dafür, dass wir am Ende auch aufsteigen. Also ich bin sehr großer Fan davon, den Ball mal ganz, ganz lange flach zu halten. Und wenn wir an Spieltag 30 noch in den Top 5 mitspielen, dann können wir uns langsam mal darüber unterhalten, ob der Weg auch hochgehen soll. Aber dafür habe ich zu sehr Hannover erlebt die letzten Jahre. Also ich bin da wirklich noch nicht so optimistisch wie der Rest.
Also so genau klingst du. Du klingst einfach wie so ein verbrauchter Fußballfan. Das kann ja niemand übel nehmen. Ja. Aber wenn man jetzt ja, und ich habe mir gerade Calcio-Prognose angeguckt, aber dann auch wieder Gamer Brother-Prognose reingezogen. Also durchaus viel irgendwie mich so auch so ein bisschen in die zweite Liga begeben, was diese ganze Prognose angeht, weil ich es auch einfach liebe. Ich liebe mit Hot Takes rumzuwerfen und dann da quasi dann vielleicht in 9 Monaten drauf zu gucken und dann mal schauen, wo wir gelandet sind. Und da ist also das, was du gesagt hast, viele sehen die Hertha vorne aus, finde ich schon auch logischen Gründen, weil Berlin war letzte Saison kacke. Berlin hat aber letzte Saison auch quasi durchgehend ohne Fabi Rehse gespielt. Wenn der fit ist, dann also ist er für mich wahrscheinlich arguably der beste Spieler der Liga oder auch dann einfach zu gut für die Liga. Deswegen finde ich den Call jetzt nicht so abwegig. Und dann hat es mich jetzt fast ein bisschen überrascht und gewundert, wie viele wirklich auf diesen Hannover 96 Hype-Train aufgesprungen sind, weil sie sagen, Christian Titz ist der beste Trainer der Welt. Da sind nur neue, gute Neuzugänge irgendwie im Verein. Und find's fast, also nicht überraschend, aber find's fast ein bisschen, also find's gut, dass du da ein bisschen auf der Hype-Train-Bremse stehst und sagst, ey, okay, auch wenn wir jetzt 1-0 gegen Kaiserslautern das erste Spiel gewinnen, glaube ich diesen Aufstiegswahn da in Hannover noch nicht sofort.
Wo Lautern auch wirklich schlecht war, ne? Also habe ich dann ja, halt auch schon wieder gelesen, ja, 96, letztes Jahr war Lautern ein arger Aufstiegskonkurrent. Die waren ja bis zum 34. Spieltag im Rennen. Ja, dann guckt euch mal das Spiel an. Also das Gefährlichste, was war ein Rückpass von einem Innenverteidiger von 96 auf unseren neuen Keeper. Ich glaube, Noll. Es sind so viele neue Namen, die ich mir merken muss, ne? Also bis ich mal im Stadion bin und alle 11 Namen von den Jungs kenne, die da unten auf dem Platz rumlaufen, da wird ein bisschen Zeit vergehen. Und das finde ich auch echt schade, weil letztes Jahr hatte ich eigentlich das Gefühl, hatten wir so das erste Mal wieder ein bisschen auch eine Truppe mit Identität, die da rumgelaufen ist, also die sich auch mit dem Verein identifiziert haben. Und alleine, wenn du jetzt schon ins Tor guckst bei Hannover und der Name Ron-Robert Zieler fehlt,
ja, das, gut, das irgendwann. Tut weh.
Aber klar.
Ich weiß, dass es weh tut, aber irgendwann musst du ja. Ja, natürlich. Also den Tod musst du irgendwann sterben, ja, dass da vielleicht mal ein neuer in den Kasten geht. Gut, komm, lass trotzdem eine kurze Prediction machen. 3 Aufsteiger von dir.
Boah, finde ich wahnsinnig schwer. Ich sag, Kiel geht wieder hoch. Auch wenn sie den Start verkackt haben. Düsseldorf hat dieses Jahr nichts mit dem Aufstieg zu tun. Erster wird natürlich Hannover 96. Also ich habe gerade auf die Euphoriebremse gedrückt, aber 96 geht hoch. Dieses Jahr ist es soweit. Wir haben so viele tolle neue Spieler in der Truppe. Das muss was werden. Christian Titz, bester Trainer der Liga. Ja, ich meine, ich bin am Ende immer noch 96-Fan, ne? Ich muss dran glauben. Und ja, Elversberg geht in die Relegation.
Oh, nach oben. Also quasi auf Rang 3. Ja. Okay, ich gehe, also ohne jetzt Platzierungen zu sagen, ich sage, es ist irgendwie eine Paderborn-Saison. Ich sage auch Hannover. Und dann glaube ich, dass ich glaube tatsächlich, dass Düsseldorf wirklich eine gute Rolle spielt. Auch wenn die jetzt 5-1 auf die Mütze bekommen haben.
Ja.
Ich sag Düsseldorf. Irgendwie mausern die sich auch nach oben rein.
Ja, okay.
Aber ich glaube auch nicht. Ich traue diesem Hertha-Hype-Train nicht. Ich traue auch dem Schalke-Hype-Train nicht. Und ich sag auch, ich finde auch Kiel und Bochum für Bundesliga-Absteiger sind das eigentlich zwei Vereine, die ich jetzt nicht instant wieder oben sehe, weißt du?
Ja, das stimmt schon. Also bei Kiel, die haben lang genug zweite Liga gespielt und haben sich da auch gefestigt, dass die jetzt echt eine stabile Truppe zusammen haben. Haben ja, soweit ich das mitbekommen habe, Fragezeichen, auch am Trainer festgehalten. Was ja auch genau richtig ist, dass sie immer noch mit Marcel Rapp da an der Seite unterwegs sind. Ja, und haben mir in der Bundesliga schon richtig gut gefallen, dass sie einfach offensiven, aktiven Fußball gespielt haben. Und ich glaube schon, dass das Hand und Fuß haben wird, was sie da in Schleswig-Holstein wieder schrauben werden. Und ist auch gut, weil dann geht 96 vielleicht nicht direkt wieder runter nächstes Jahr, weil besser als Kiel in der Bundesliga, glaube ich, sind wir.
Okay, 3 Absteiger.
Braunschweig. Waren letzte Saison schon wirklich brutal schlecht. Ich sage, Preußen geht runter. Leider. Tut mir leid. Und Magdeburg in die Relegation.
Oh, das finde ich ein Hot Take. Ich sage, also bei Münster sind wir einer Meinung. Wir sind auch bei... wir sind auch bei Braunschweig einer Meinung. Die waren mir letzte Saison auch schon zu suspekt. Und dann, ich glaube, also weder Dresden noch Bielefeld haben groß was mit dem Abstieg zu tun. Mhm. Also die finde ich als Aufsteiger schon auch echt richtig stark. Und das ist auch mein Hot-Tag. Ich glaube, also nach dem ersten Spiel ist das vielleicht nicht mehr so ein Hot-Tag. Ich glaube, Kaiserslautern wird wirklich bis zur letzten Sekunde bibbern müssen. Ich finde, die haben alle Leistungsträger verloren. Ich bin absolut kein Fan von Thorsten Lieberknecht. Natürlich das erste Spiel, wie du gesagt hast, gegen Hannover. Das war ein Offenbarungseid, wenn du mal ehrlich bist. Ich glaube, dass, ja, wahrscheinlich werden sie vielleicht am Ende irgendwie so 16. Aber das sind auch, wenn du mich nach meinem Hot-Take noch gefragt hättest, und das frage ich dich auch gleich noch, dann sage ich, Kaiserslautern wird, nachdem die letzte Saison ja extrem gut war, die werden diese Saison echt eine schwere Zeit haben.
Okay, dann gebe ich dir meinen Hot-Take. Einer von den 6 Namen, die wir gerade im Abstiegskampf hatten, wird aufsteigen. Wird Dritter. Ja, also gut. Das ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, wer, aber die zweite Liga ist dieses Jahr für mich wirklich so komplett unpredictable. Also ich finde, da nimmt sich das vom ersten bis zum letzten Platz absolut wenig. Also da sind schon Qualitätsunterschiede zu merken, aber ich glaube, dass irgendeiner von den 6 oben angreifen wird und auch eine realistische Chance haben wird, weil dafür ist die zweite Liga verrückt genug.
Ja, finde ich gar nicht so kacke. Mal gucken. Also, der wäre natürlich hot, weil, also wenn du mir jetzt sagst, dass wirklich Braunschweig oder Preußen-Münster um den Aufstieg mitspielen, dann ja. Wobei, ich habe auch gehört, also Calcio Berlin hat sich auch darüber unterhalten, dass Preußen-Münster in die Top 5 kommt. Wo ich mir auch dachte, so, okay, wir schmeißen jetzt scheinbar mit Hot-Takes umher. Aber ja.
Ja, mal sehen. Also wird eine interessante Saison, aber auch da, also ich habe mich natürlich für 96-Spiel interessiert, aber dann auch während der Europameisterschaft unten im freien Samstag noch einfach mal gesagt, jo, komm, Fußballsaison wird noch lang genug. Ich freue mich trotzdem, dass es wieder losgegangen ist, so, weil wenn man dann tatsächlich mal an einem Samstag um 13 Uhr Zeit hat, dann muss man jetzt nicht mehr suchen, okay, was läuft irgendwo, sondern dann kann man sich genüsslich mal so eine Zweitliga-Konferenz reinziehen und das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Ich finde es nicht verkehrt.
Einmal kurz der Schwenker in die Bundesliga. Was machen wir mit Luis Diaz?
Mülltransfer.
Weil ich finde, es gibt bei dem Transfer, du sagst, es gibt nur zwei, also es gibt ja nur zwei Seiten. Es gibt die Seite, die sagt, das ist der absolut falsche Mann für die Bayern, der ist überteuert, der ist zu alt, der hat sich bei Liverpool nicht wirklich durchgesetzt und das ist jetzt quasi der neue Heilsbringer des FC Bayern. Und es gibt die sagen, ja, also das ist der Heilsbringer des FC Bayern, ohne Ironie, der wird uns zurück in die europäische Spitzenklasse führen.
Ja, also bin ich definitiv Kategorie 1. Ich habe jetzt gerade natürlich plakativ gesagt, Mülltransfer, das stimmt so auch nicht, aber ich finde den Transfer symptomatisch für die Transferpolitik der Bayern in den letzten Jahren. So, weil man es irgendwie nicht schafft, die Offensive nach Robbery so qualitativ und konstant zu besetzen, dass man händeringend nach jedem Strohhalm greift, aber der FC Bayern als Verein einfach unattraktiv geworden ist. Ich glaube, der FC Bayern hat wirklich durch die Arbeit in den letzten Jahren echt an internationalem Standing eingebüßt. Und da spielt es mit rein, dass mit einem Thomas Müller umgegangen wurde, wie mit ihm umgegangen wurde. Da spielt es mit rein, dass auch ein Joshua Kimmich sehr, sehr lange wartet, ob er seinen Vertrag in München verlängert oder nicht. Da spielt eine generelle Außenwirkung, vor allem durch Protagonisten wie Max Eberl getragen, dazu bei, oder das spielt damit rein, dass es für Spieler nicht mehr so attraktiv geworden ist, zum FC Bayern zu wechseln. Und glaubst du ernsthaft, dass dieser FC Liverpool einen Leistungsträger abgeben würde und da dann auch sagt, okay, gut, wir geben den guten Gewissens ab? Ja, Liverpool investiert gerade wahnsinnig viel in die Offensive. Es steht ja auch immer noch im Raum, dass Alex Isak für eine astronomische Ablöse kommt. Aber also, dass sie es schaffen, für diesen Luis Diaz, und also erstmal überhaupt 75 Millionen zu generieren, ist ein Statement. Eins muss ich relativieren, ich finde, er ist nicht alt. Also das, was danach gesagt wird, dass er ja jetzt viel zu alt wäre, der ist doch gerade 27, oder? Oder ist er gerade 28?
Ja, das ist auf jeden Fall die Range. Ich glaube, 27, genau. Warte, lass mich jetzt kurz gucken. Ja, 28.
Ja, so und.
Also, wir reden von keinem verbrauchten Spieler.
Nein. Also nochmal. Und vor allem, da finde ich dann auch die Argumentationsketten immer geil, dass da dann gesagt wird: Ja, die kaufen sich einen Spieler, der im Dezember 29 wird. Ja, es ist auch noch wirklich nicht so lange her, dass wir mal drüber geredet haben, dass 30 Jahre das beste Fußballeralter ist. So, da muss ich wirklich sagen, finde ich nicht overpriced aufgrund seines Alters. Ich finde es overpriced aufgrund des Spielers. So, weil ich jetzt auch nicht finde, dass er bei Liverpool in jedem Spiel herausgestochen hat. Und einen grauen Flügelflitzer bei den Bayern, da hatten sie letzte Saison 3 von und Michael Olise. Also die Flügelspieler, die viel zu häufig im regulären Spielbetrieb einfach untergehen. Und da fürchte ich, wird Luis Diaz auch so einer bei den Bayern.
Ja. Also ich glaube, und die Angst teile ich auch mit vielen Bayern-Fans, die sagen, wir haben jetzt über die letzten Jahre, und Olise nehme ich da wirklich als extrem positiv Beispiel raus, ja. Der hat funktioniert, aber es gibt eben auch extrem viele, die nicht funktioniert haben. Und dafür finde ich 75 Millionen für jemanden, der, also natürlich in der Premier League, nochmal, wir unterhalten uns über einen Superstar aus der Premier League. Das ist ein guter Spieler, ja. Aber ich gehe da auch mit Liverpool, wenn der wirklich so wichtig für die wäre, dann gibt man so einen Spieler doch auch nicht ab. Und
vor allem den Querverweis, den ich natürlich, die gerade haben.
Nein, aber den Querverweis, den ich auch extrem lustig finde, ist, die Bayern, das ist kein Geheimnis, wollten Flo Wirtz. Den kriegen sie nicht, den verlieren sie an Liverpool. Und Liverpool finanziert sich den Flo Wirtz-Deal, also natürlich jetzt nicht komplett, aber die finanzieren ihn sich quasi auch durch Luis Diaz. Weil man sagt, okay, ey, wir geben den Bayern dann halt die B-Option und Luis Diaz ist auf jeden Fall eine B-Option. Das ist nicht die A-Option gewesen. Niemand hat irgendwie im März oder April, als dann quasi so losging mit den ganzen Wirtz-Gerüchten, da hat niemand über Luis Diaz gesprochen. Das ist jetzt halt ein Name, der irgendwie so hinten raus aufgeploppt ist und die Bayern haben gemerkt, okay, das mit Wirtz hat nicht geklappt, das mit Woltemade ist immer noch sehr, sehr wackelig, wir brauchen jetzt mal irgendwas. Und das, finde ich, hat Liverpool ausgenutzt, hat da eine 75-Millionen-Klausel da, oder also das Preisschild drangehängt, die Bayern waren bereit, das zu zahlen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das der, also mir wird er overhated, ich finde ihn nicht so schlecht, wie ihn manche machen, das ist immer noch ein Superstar. Aber ich gehe mit, dass er glaube ich, nicht die Finallösung für die Bayern ist und jetzt nicht der Spielertyp. Und da sehen sich ja auch viele Bayern-Fans mal wieder danach. Ey, wann kriegen wir denn mal wieder so einen Superstar? Weißt du? Ja. So ein, einfach einer wie Florian Wirtz, den hätten sie, glaube ich, gerne gehabt. Und das ist einfach das nächste Zeichen, dass sie solche Spieler gerade nicht kriegen.
Ja, gut, also da finde ich, muss man auch ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, weil Harry Kane ist auch als bester Stürmer der Welt zu den Bayern gekommen. Min Jae Kim ist zu den Bayern gekommen und da hat die ganze Fußballwelt über Min Jae Kim geredet, weil er gerade bei Neapel absolut alles abgeräumt hat, mit Neapel alles gewonnen hat und der Abwehrchef war. So, und den haben die Bayern damals dann auch bekommen. So, und das sind schon Star-Transfers. So, auch Michael Olise war sehr groß, sehr viel umworben, als er zu den Bayern gewechselt ist. Aber ja, es ist jetzt natürlich nicht, dass du einen Kylian Mbappé verpflichtest. Aber ist dann halt auch die Frage, ist das die Philosophie des FC Bayern? Ich bin gespannt, was aus Luis Diaz wird. Ich wünsche ihm alles Gute. Also ich wünsche mir sehr, dass dieser Transfer funktioniert. Ich fürchte aber auch, dass es nicht derjenige ist, der die Bayern übers Champions League Viertelfinale hinwegschießt. Und das müssen die Bayern jetzt auch einfach mal wieder konstant schaffen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Gut, dann hinten raus zum Transfergespräch noch eine Honorable Mention an den BVB. Ich habe heute gelesen, da ist das Geld aktuell knapp bei Kasse. Die müssen sich eine neue Küche in ihr Stadion bauen lassen, also quasi in dem VIP-Bereich, weil die scheinbar nicht mehr abgenommen worden ist von, weiß nicht, was das ist. Also TÜV ist es beim Auto, je nachdem, der das dann halt dann für die Gebäude macht. Und die kostet scheinbar 11 Millionen.
Ah, perfekt. Digga. Da kriegst du ja einen halben Julian Brandt. Digga.
11 Millionen für eine Küche. Ich verstehe dann auch nicht mehr. Da muss ja irgendjemand dann irgendwie so in der Dortmunder Außen, also in der Außendarstellung arbeiten, in der Medienabteilung denken so, ja gut, wie verpacken wir das jetzt? Weil ja, wir müssen uns eine Küche für 11 Millionen jetzt kaufen. In einer Phase, wo wir klar, ey, wir haben Bellingham geholt, der ist cool. Wir warten noch so auf so den nächsten Kracher-Transfer. Wir haben jetzt nicht so eine unfassbar gute letzte Saison gespielt. Niko Kovac, der hat uns so hinten raus so ein bisschen gerechnet. Und jetzt muss ich irgendwie argumentieren, dass wir uns eine Küche für 11 Millionen in unser Stadion bauen lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, also ist natürlich scheiße. GGs an den PR-Mitarbeiter, der das dann irgendwie verkaufen musste. Aber ja, also ich glaube schon, dass das Treuhandkonto vom BVB aufgrund der Transfers der letzten Jahre eigentlich noch genug gefüllt sein müsste, damit sich das am Ende auch rechnet. Weil die Club-WM hat den ja jetzt, glaube ich, 45 Millionen oder sowas in die Richtung eingebracht. Die kriegen wahrscheinlich immer noch Ratenzahlungen von einem Jude Bellingham-Transfer. Ich weiß nicht, wie es damals mit Ousmane Dembélé gestaffelt war, ob das so ein Ding war, das wird jetzt über die nächsten 8 Jahre bezahlt. Ich glaube, die 11 Millionen werden Borussia Dortmund nicht arm machen. Sie werden nicht dafür sorgen, dass sie einen Spieler nicht verpflichten können. Es ist natürlich trotzdem eine Summe, die man gerne verhindert hätte. Aber was kann die Küche? Also kann die irgendwas Besonderes?
Naja, das möchte ich auch sehen, was das für eine einfach selbstkochende Küche für 11 Millionen sich ja da reinbauen.
Ja, also irgendwas in die Richtung muss es ja sein. Aber naja, ist, was es ist. Nö, ansonsten Transfersommer natürlich sehr wild. Aber ich glaube, nee, jetzt so seit der letzten Periode ist nicht der eine Banger-Transfer passiert, oder?
Nö, nee, also das Diaz-Ding war halt das Größte, ansonsten.
Seit der letzten Podcast-Aufnahme.
Wie gesagt, ja, unterhalten wir uns drüber, wenn die Bundesliga dann wirklich losgegangen ist, wenn die Kader auch so ein bisschen eher, oder wenn sie dann wirklich festgezurrt sind. Aber ansonsten, nö. Wollen wir noch kurz Formel 1 machen? Du kannst gerne ein kurzes Update noch geben.
Ja, unbedingt.
Wir dann auch die Klappe fallen lassen.
Weil Formel 1 macht gerade auch einfach wieder sehr, sehr viel Spaß. Ich habe losgelassen. Also ich habe ja, glaube ich, bis vor 4 Wochen noch dran geglaubt, dass Max Verstappen Weltmeister wird. Spätestens nach diesem Wochenende ist dann auch klar, gut, da wird halt jetzt nichts mehr passieren, weil er hat jetzt, glaube ich, auch wieder ein Horrorwochenende, ist 9. geworden, hat 2 Punkte eingefahren und offenbart einfach, dass Red Bull gerade vor enormen Problemen steht. Also, dass da echt eine ganze, ganze Menge schief läuft. Und alles, was die letzten Jahre gut gelaufen ist, läuft jetzt halt bei McLaren richtig, ne? Also da hast du jetzt gerade mit Lando Norris und Oscar Piastri zwei, die nahezu auf Augenhöhe um den Weltmeistertitel kämpfen und sich jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal fast abgeschossen hätten. Und das auch noch kurz vor Ende des Rennens. Also in der 68. Runde von 70. Ne. Wollte Piastri nochmal angreifen, verbremst sich da ein bisschen und rauscht dann fast dem Lando Norris rein. Und ich glaube, das birgt echt noch Potenzial für Drama, weil Papaya Rules war ja sowieso schon auch die letzten Jahre immer der Call, ey, let them race, die dürfen fahren, bei uns gibt's keinen Nummer-1-Fahrer. Und offiziell gibt's den auch immer noch nicht. Ich finde schon, dass es arg danach wirkt, dass ein Lando Norris von McLaren latent bevorzugt wird. Was da hinter den Kulissen abgeht, weißt du natürlich nicht. Und das wird uns vermutlich dann auch erst die neue Staffel Drive to Survive dann auch verraten. Aber die sorgt wieder für sehr, sehr viel Gesprächsstoff. Die wird wieder für viel Gesprächsstoff sorgen. Weil da passiert wirklich eine ganze Menge gerade. Aber ich glaube gerade, was bei McLaren abgeht, erinnert so ein bisschen an damals Rosberg 2016 Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton.
Es gibt mir, also es gibt mir genau diese Vibes. Ja. Es gibt mir genau diese Vibes und es ist für mich wirklich eine Frage der Zeit. Wann haben sich Rosberg und Hamilton rausgeschossen? Spanien? Welches Rennen war das damals?
Boah, war das nicht sogar Silverstone?
Oder Silverstone, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses, wo sich dann beide einmal ins Kiesbett verabschiedet. Ich bin mir sicher, dass das diese Saison noch Minimum einmal bei McLaren passiert. Weil dafür sind die beide zu gleich und auch zu ebenbürtig. Und da wird es auch einfach zu eng, weißt du, die haben ja beide tatsächlich wirklich einen Case, Weltmeister zu werden, und das finde ich schon, also natürlich, ich habe das geliebt mit Verstappen gegen Hamilton, zwei unterschiedliche Teams gegeneinander, aber ich finde diese Storyline, okay, beide sitzen eben in Anführungszeichen selben Auto, auch wenn es natürlich nicht das identische Auto ist, aber sind im selben Team, das birgt dann doch nochmal irgendwie eine nächste Storyline, und ja, also bin da auch sehr, sehr gespannt. Ich finde sogar, also wenn du sagst, Norris wird bevorzugt, also wir sind uns doch eigentlich einig, dass Piastri aber der bessere Fahrer ist, oder?
Ich sehe es schon so, ja. Also ja. Ich finde auch, dass Oscar Piastri auch einfach reifer wirkt, auch wenn er weniger Erfahrung mitbringt. Natürlich ist Norris jetzt auch einfach schon ein bisschen länger im Team, aber ich finde, Piastri wirkt einfach gefestigter und gibt mir nicht den regelmäßigen Charles Leclerc-Vibe, dass er eigentlich das Potenzial mitbringt, aber im entscheidenden Moment dann nicht den Biss hat, um sich dann auch durchzusetzen. Ja, aber es wird sich zwischen Piastri und Norris entscheiden. Also Max Verstappen ist inzwischen 100 Punkte dahinter. Das ist immer noch aufholbar, so vor allem, wenn Norris und Piastri sich dann irgendwann mal rausschießen sollten. Aber jetzt ist sowieso erstmal Sommerpause, jetzt liegen 2 Wochen alle Werkzeuge dann auch nieder, die dürfen alle auch gar nicht arbeiten. Natürlich werden es die ein oder anderen Teams dann trotzdem tun, weil es auf der einen oder anderen Stelle dann auch ein bisschen was zu tun gibt. Aber ja, also ich bin sehr gespannt und mir ist es am Ende auch egal. Ich will einen geilen Fight sehen und dann gönne ich es beiden wirklich zu 100% aus ganzem Herzen, aus vollem Herzen, da Weltmeister zu werden, wenn der Fight halt geil wird. Ne? Und gerade sind es 9 Punkte, die beiden in der WM-Wertung trennen. Das ist einmal ja. Auf 1 und 2 landen.
Ja, also deswegen, ich glaube, da ist alles für angerichtet, dass das noch spannend wird in den nächsten Wochen.
Ja, müssen noch kurz über Lewis Hamilton reden.
Also, ja, ich wollte schon drüber gehen, aber ich da auch nochmal kurz, also erinnere, hast du nicht irgendwann, ich weiß, du hast gerne mal mit Hot Takes um dich rumgeworfen, hast du nicht irgendwann mal die Worte Lewis Hamilton und Weltmeister in dieser Saison in den Mund genommen?
Nicht in dieser Saison, ich habe über 2026 geredet, also okay. Ich habe gesagt, er wird sowieso ein Jahr brauchen, um sich bei Ferrari einzufügen. Ja, auch der Hot-Take wird gerade schwierig, daran festzuhalten, wenn man so sieht, was bei Lewis Hamilton passiert. Also nächstes Wochenende, wo er, glaube ich, auf P12 im Qualifying landet, dann auch nur auf 12.
Der fährt einfach in Niemandsland. Also vor allem bei, was ich jetzt mitbekommen habe, Ferrari hatte ja eigentlich dieses Ungarn-Wochenende, die waren ja mit Leclerc eigentlich auf einem guten Weg, also mal Minimum Podium zu finishen, wenn nicht sogar das Rennen zu gewinnen. Und dann finde ich es wieder... Ich finde das immer irgendwie wieder erstaunlich, wie sehr du dir eben, und gerade Ferrari ist für mich so ein bisschen der HSV der Formel 1. So dieses Riesenteam, was es aber irgendwie immer wieder schafft, sich dann auch irgendwie selber ein Schnäppchen zu schlagen. Weil, also erklär's mir, wie kann es sein, dass Lewis Hamilton, der nachweislich ein sehr, sehr guter Fahrer ist, wie kann es sein, dass der überhaupt nicht fußfest in dieser Saison?
Ja, so gar nicht. Es ist super schwer zu erklären. So, und gerade jetzt nach dem letzten Wochenende hat er sich öffentlich sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht und da weiß man auch nicht, was davon alles wahr ist, weil auf der einen Seite sagt er, es liegt an mir, ich komme nicht mit dem Auto klar, ich bin nicht gut genug für dieses Auto. Wir sehen ja, dass das Auto performt, es stand dieses Wochenende auf Pole. So, Charles Leclerc ist ja von Pole gestartet. Auf der anderen Seite hatte er dann aber auch mal verlauten lassen, wenn ich Zeichen erkenne oder wenn ich ein Gefühl habe, dann habe ich ein Gefühl und ich erkenne Dinge, die einfach nicht gut laufen. So, und das spiegelt ja auch ein bisschen Ferrari die letzten Jahre wieder. Also die hatten 2023, glaube ich, eine Riesenchance, Weltmeister zu werden, haben die einfach weggeworfen durch sau viele dumme Strategieentscheidungen, was dann am Ende Mattia Binotto auch den Job gekostet hat. 2024 ist es nicht besser geworden und jetzt haben die ja schon wieder ein Wochenende weggeworfen. Die sind ja mit Charles Leclerc von Pole gestartet und sind auf 4 ins Ziel gekommen. Weil sie dumme Entscheidungen mit Reifenmanagement und mit was auch immer getroffen haben, dann wird jetzt gerade auch so ein bisschen gemunkelt, okay, gut, haben sie bei Charles Leclerc eine etwas aggressivere Strategie mit dem Auto verfolgt und bei Lewis Hamilton eine etwas konservativere und deswegen kam er dieses Wochenende nicht so gut zurecht. Aber am Ende steht dann halt, dass Ferrari mit einem Auto auf Rang 4 landet und mit dem anderen Auto auf Rang 12. So, und wenn Lewis Hamilton da dann sagt, okay, gut, ich bin's gewesen, dann ist gerade vielleicht so ein bisschen die Diskussion, okay, ist das Kalkül? Möchte er uns durch die Blume sagen, das Team ist absoluter Müll, das Team ist nicht in der Lage, Weltmeister zu werden und ich habe einen Fehler gemacht? Oder sagt er halt, ja, ich muss dran arbeiten, dass wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder angreifen können, weil also dieses Jahr ist ja schon wieder durch. Also Ferrari hat es ja schon wieder geschafft, dass die Saison zur Hälfte der Saison beendet ist und es jetzt wirklich nur noch um Makulatur geht. Die kämpfen gerade gegen Sauber, die kämpfen gerade gegen Aston Martin, die kämpfen gegen das gesamte Mittelfeld. Und das Problem ist aber halt auch schon das seit Jahren, ne? Und da kann auch kein Lewis Hamilton Wunder bewirken, leider.
Ja, aber der HSV ist auch irgendwann wieder aufgestiegen, deswegen...
Ja,
haltet durch, liebe Ferrari-Fans, haltet durch. HSV irgendwann kommen wieder gute Zeiten.
HSV ist auch jetzt gerade kurz davor, wieder Weltmeister zu werden.
Ja, das jetzt nicht, aber zumindest mal wieder sich im Oberhaus zu etablieren.
Ja, sie haben eine Chance. Aber da gucken wir dann bei Zeit drauf. Ich bin auf jeden Fall großer Fan dieser Formel-1-Saison. Jetzt haben wir aber erstmal 4 Wochen Sommerpause, bis es, glaube ich, nach Sandford geht. Aber bis dahin nerv ich dich vor allem auch nicht mit Formel 1. Aber wo wir noch kurz drüber sprechen müssen, war nicht eigentlich mal geplant, dass du diese Woche im Urlaub bist? Ich glaube, du hattest mal gesagt, die Woche nach der EM bist du eigentlich im Urlaub. Was ist daraus geworden? Oder ist es nächste Woche?
Ich bin die Woche nach Timmendorf im Urlaub.
Ich hatte irgendwie Anfang nach August
der
im Kopf.
EM?
Naja. Aber umso schöner, dass du den nicht brauchst, dass du hier dann jetzt uns erhalten
bleibst. Ich brauche meinen Urlaub nach Zimmendorf, brauche ich sehen, ja.
Ja.
Und bis dahin kommen wir noch. Ich hab wirklich eine ruhige Woche diese Woche, das ist okay.
Ist was geplant für dich, Timmendorf, nach Timmendorf? Wo geht's hin?
In die Sonne, ist noch nicht, also wir haben noch nicht gebucht, aber ja, in die Sonne, es wird ein All-Inclusive-Club-Urlaub, einfach mal nichts machen.
Oh, aber hast du da Bock drauf?
Ich finde das, ich weiß, eine Grundsatzdiskussion, vor allem, weil ich das jetzt auch lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe das extrem lange nicht mehr gemacht, dieses All-Inclusive-Club-Urlaub.
Okay, also Club heißt dann sowas Richtung Robinson-Club, wo man dann aber auch zumindest noch mal ein paar Aktivitäten hat, man ein bisschen vernünftig Volleyball daddeln kann.
Oder? Ja, safe.
Okay,
safe.
Okay. Also nicht einfach nur irgendwo ins Resort und den ganzen Tag am Pool hängen.
Nee, das kann ich nicht. Da bin ich zu viel Spielkind. Da wird mir zu langweilig. Also ich muss schon was machen, aber ich werde jetzt, einfach mal, ja, also Robinson-Club-Urlaub fasst schon sehr gut zusammen. Ich glaube, da können sich alle was drunter vorstellen.
Na gut. Dann haben wir ja aber noch ein bisschen Zeit, um zu eruieren, wo es da dann bei dir hingeht. Bis dahin wollten wir auf die Tube drücken, aber es ist dann doch wieder eine runde Stunde geworden. Ja. Von dem her
wie immer.
Hoffe okay. Ich, hattet ihr eine tolle Zeit mit dem Podcast und Martin darf das Ding zumachen.
Ja, nächste Woche müsst ihr eigentlich, nächste Woche Berlin. Mal gucken, ob wir uns da hören oder nicht. Ich kann es noch nicht versprechen, weil ich da auf jeden Fall wahrscheinlich unterwegs sein werde. Wobei, wahrscheinlich schaffen wir es irgendwie schon, Mittwoch okay. Uns zusammen zu telefonieren. Kein ja. Versprechen, aber wir schauen, dass wir es hinkriegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. So nämlich.
Gut, genauso wie der Podcast, der ist jetzt auch tot. Tschüss!